Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Der Winter ist da und für Wildtiere im Garten fängt eine schwierige Zeit an. Futter und Wasser sind knapp, sichere Unterschlüpfe rar. Wer bleibt und nicht als Zugvogel in den Süden fliegt, muss also Vorräte anlegen, sich ein dickes Fell zutun und schlafend auf bessere Zeiten warten.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Ob Igel, Vögel oder Eichhörnli, so vielfältig die Natur ist, so unterschiedlich sind auch die Überlebensstrategien der Tiere in dieser kalten Jahreszeit. Igel beispielsweise halten Winterschlaf, Frösche und Schildkröten gehen in die Winterstarre, Eichhörnli halten Winterruhe und Amseln, Füchse und Rehe bleiben wach. Wie gut kommen sie aber alle eigentlich klar, jetzt, wo das Klima immer verrückter spielt? Und inwiefern soll oder darf der Mensch da eingreifen? Mein Name ist Sinal Bisetti und heute rede ich mit Simon Schürch von der Wildstation Landshut über die Frage, die jeden Winter für Diskussionen sorgt. Hilft Wildtier füttern oder sollten wir nicht in die Natur eingreifen? Herzlich willkommen im Durchblick, Herr Schürch.
Danke vielmals für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Es gibt ja eben verschiedene Arten vom Überwintern. Von was ist es beim Tier abhängig? Welche Strategie das angewendet wird?
Genau, das ist vor allem von Nahrung und von der Art, wie der Stoffwechsel funktioniert, abhängig. Das heisst, Insektenfresser zum Beispiel wie Vögel oder Igel, je nachdem, ziehen entweder in den Süden oder machen eben einen Winterschlaf, weil sie im Winter keine Nahrung finden, weil es im Winter keine Insekten gibt. Andere Tiere, zum Beispiel Amphibien und Reptilien, die einen Stoffwechsel haben, der auf die Aussentemperatur angewiesen ist, die müssen schon rein wegen der Temperaturen einen Winterstarre machen. Und es gibt aber auch Tiere, die eben wach bleiben im Winter, wie zum Beispiel Füchse oder Rehe oder Hirsche zum Beispiel. Und die halt nachher ihren Stoffwechsel einfach entsprechend auch ein bisschen runterfahren, um möglichst Energie sparen und möglichst sparsam zu sein.
Und wie funktioniert denn Winterschlaf eigentlich und eben wieso ist der für gewisse Tiere so essentiell?
Genau, also der Winterschlaf oder das Modell vom Winterschlaf dient ja eigentlich dazu, eben kalte, nahrungsarme Zeiten zu überdauern und zu warten, bis es nachher wieder mehr Futter gibt im Frühling. Und das basiert quasi darauf, dass sich, wir gehen jetzt mal vom Ego aus zum Beispiel, dass sich der Ego im Herbst und im Sommer, wenn es viel Nahrung gibt, dass er sich dann Fettreserven anfrisst, indem er eben deutlich mehr Nahrung aufnimmt, das Fett nachher speichert und das im Winter nachher eben braucht, um den Körper am Laufen zu halten, sage ich mal. Das heisst, im Herbst, sobald es nachher eben kalt wird und Nahrung, also die Insekten und die Regenwürmer immer spärlicher werden, macht er sich ein Nest an einem geeigneten Standort und tut nicht hier nachher alle seine Körperfunktionen runterfahren. Das heisst, der Herzschlag wird verlangsamt, die Atmung wird deutlich weniger und der ganze Körper ist eigentlich wirklich in einem Energiesparmodus, kann man sich ein bisschen vorstellen. Und während dieser Zeit zerrt er eben von diesen Fettreserven, bis er nachher im Frühling wieder wach wird und nachher wieder Futter kann zu sich nehmen.
Und ist das wirklich ein Schlaf vom Bewusstsein her oder ist der Igel dann voll wach?
Ja, also es ist noch schwierig, das zu sagen. Grundsätzlich ist es schon so, dass sie wie eine Art Schlaf sind, aber sie bekommen schon mit, was um sie herum passiert. Also angenommen, wenn sie jetzt irgendwie ausgraben werden, das gibt es etwa die, das Hüngen nachher das Versteck finden und sie nachher ausgraben oder auch Füchse oder Dachse zum Beispiel. Sie bekommen schon mit, was um sie herum passiert, aber sie sind halt nicht reaktionsfähig, weil der Körper, der Stoffwechsel so runtergefahren ist, dass sie nicht können flüchten oder beißen oder so. Also sie sind eigentlich ja, der Situation völlig ausgeliefert und müssen nachher erst über mehrere Stunden müssen sie den Stoffwechsel auffahren, bis sie nachher wirklich fähig wären, wegzulaufen oder zu reagieren.
Mhm. Und was ist dann der Unterschied zu der Winterstarre oder der Winterruhe?
Genau, also der Winterschlaf basiert eigentlich darauf, dass das Tier im Herbst eben, wie gesagt, in den Schlaf, in Anführungszeichen, verfault und dann eigentlich auch der ganze Winter dort bleibt. Und in der Winterruhe ist es so, dass der Organismus schon auch runtergefahren wird, aber weniger stark. Und die Tiere müssen nachher auch ein paar Tage mindestens aufstehen und ihre Futterdepots aufsuchen und von dem Futter nachher fressen, dass sie am Leben bleiben, genau.
Und die Winterstarre ist das Gleiche wie die Winterruhe?
Die Winterstarre, das machen nachher vor allem eben Amphibien und Reptilien. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, eben die Amphibien und Reptilien sind ja wechselwarm. Das heisst, ihre eigene Körpertemperatur basiert auf der Temperatur, die draußen ist. Also im Herbst, wenn es nachher kalt wird, sind die völlig nicht mehr mobil, weil sie einfach nicht Wärme fehlt, um sich fortbewegen zum Beispiel. Und die verfallen nachher in eine Winterstarre, wo sie eben eigentlich nachher quasi unbeweglich ja, eben irgendwo in einem versteckten Sommer liegen, weil sie sich einfach von Temperatur her nicht mehr fortbewegen können und halt in dem Sinne nachher auch Energie sparen, weil sie ja Körpertemperatur auch nicht müssen aufrechterhalten bei sich, in ihrem Körper. Und dann warten sie nachher so auf wärmere Zeiten.
Gibt es dann auch Arten, die besonders gut für den Winter angepasst sind?
Ja, also grundsätzlich sind eigentlich die meisten Arten, die der Winter bei uns hier überdauern, gut an das anpasst. Eben jetzt gerade Tiere, die Winterschlaf machen, die entgehen dieser kalten Zeit eigentlich quasi, indem sie sich eben völlig zurückziehen. Und das ist eigentlich fast die beste Strategie, weil sie nicht darauf angewiesen sind, dass sie ihre Futterverstecke, die sie sich im Herbst angelegt haben, zum Beispiel wieder finden, sondern sie können einfach im Herbst in ihren Energiesparmodus absenken und sind nachher quasi eigentlich bis auf den Frühling nicht mehr darauf angewiesen, dass sie irgendwie müssen Futter suchen oder eben gleich zwischendrin müssen aufwachen oder so.
Und welche Arten sind weniger winterfest?
Ja, da gibt es durchaus auch ein paar, zum Beispiel der Eisvogel oder die Schleierrüle sind solche Arten. Das sind Arten, die eigentlich eher von südlich von Südeuropa kommen oder generell eher von Afrika her und sich hier als Winterklima nicht so gut angepasst haben. Also zum Beispiel der Eisvogel ist auch während dem Winter immer auf offene Wasserflächen angewiesen, wo er seine Fische kann jagen kann. Wenn er sie natürlich zufriert über mehrere Tage, dann verhungert er relativ schnell mal. Mhm. Und bei der Schleierrüle ist es auch so, die ist nicht in der Lage, Fettreserven anzulegen. Also die kann keine Fettspeichern am Körper. Und wenn es natürlich nachher draussen über längere Tage geschlossene Schneedecke hat und sie keine Mäuse mehr kann jagen, verhungert auch sie leider relativ schnell. Ja.
Und sieht man dort auch, dass der Artenbestand abnimmt? Wie hat sich das in den Zahlen gezeigt in den letzten Jahren?
Ja, durchaus. Also jetzt bei Schleierrüle ist das ein sehr gutes Beispiel. In harten, strengen Winter sterben extrem viele von der Population. Sie bricht komplett zusammen eigentlich. Also da sterben extrem viele Individuen, weil sie den Winter einfach nicht überleben. Und dementsprechend sind im Frühling natürlich nachher auch viel weniger Schleierrüle noch da, die wieder Junge können ausbrüten und aufziehen. Mhm. Also das heisst, es geht nachher wieder mehrere Jahre, bis sich der Bestand wieder einigermaßen zu dem, was vorher mal war, erholt hat. Und Schleierrüle kompensiert das damit, dass sie nachher in guten Brutjahren, also dann, wenn es viel Müsse rum hat, dass sie zum Beispiel zweimal brütet und nicht nur einmal und sie nachher pro Brut bis zu 10 Junge kann aufziehen. Also das heisst, die kommen nachher unter Umständen auf 15 bis 20 Junge pro Jahr und so probieren sie nachher den Verlust vom Winter wieder wettzumachen.
Jetzt herrschen bei uns ja in der Breite gerade immer mildere Durchschnittstemperaturen, auch im Winter. Hat sich durch das auch der Winterschlaf oder gewisse Winterschlafmuster in den letzten Jahren verändert?
Ja, man kann es schon ein bisschen so sagen. Also bei den Igeln ist es natürlich schon so, dass sie im Herbst immer je länger wach sind, wenn die Temperaturen relativ mild sind und sie immer noch Futter finden draussen, haben sie auch keinen Grund, in den Winterschlaf zu gehen. Also es ist ja wirklich einfach nur auf die nahrungsarme Zeit angepasst quasi. Und auch im Frühling, wenn es natürlich relativ früh wieder milde Temperaturen gibt, kommen sie ja entsprechend früher wieder aus dem Winterschlaf zurück. Und gerade auch im Winter, während der Wintermonaten, wenn es milde Temperaturen gibt, wenn es irgendwie mal 4-5 Tage gibt, wo es irgendwie 10 Grad ist oder mehr, kann es natürlich auch sein, dass dann gewisse aufwachen, aber natürlich nicht wirklich Futter finden und dann halt nachher wieder gehen schlafen, wenn sie merken, es ist immer noch Winter, es gibt noch nichts zu fressen.
Und was macht denn das mit so einem Igel? Das bringt ja dann irgendwie das ganze System ein bisschen durcheinander, oder?
Ja, genau, das kann man schon ein bisschen so sagen. Also das Hauptproblem ist vor allem, dass während der Periode, wenn er eben zum Beispiel während der eigentlich einen Winterschlaf aufwacht, weil das Wetter relativ mild ist und er nachher vorkommt und aber kein Futter findet für die Energie, die er jetzt verbraucht, indem dass er den ganzen Stoffwechsel wieder aufgefahren hat und eben rumläuft und Energie verbraucht, dann kann er das Energiedefizit quasi wie nicht reinholen, weil er nichts zum Fressen findet, logischerweise. Im Winter hat es keine Insekten oder so rum. Und es gibt natürlich nachher ein Energiedefizit, das er eigentlich bräuchte, für den Winterschlaf nachher weiter fortzuführen. Also bei einem gut genährten Tier wird das sicher nicht so ein Problem sein, aber einer, der vielleicht schon ein bisschen mit knappem Gewicht in den Winterschlaf gegangen ist, kann das nachher unter Umständen zu fatalen Folgen führen, dass er nachher wie während dem Winterschlaf dann plötzlich eben aufwacht, weil er merkt, hey, ich habe keine Reserve mehr und entweder wache ich jetzt auf oder ich verhungere quasi, genau.
Wie anpassungsfähig sind denn Tierarten so evolutionsbedingt? Könnten Igel beispielsweise künftig auch komplett ohne Winterschlaf auskommen? Oder ist das für sie eben essentiell, um weiter überleben, dass sie den Organismus mal wirklich ganz runterfahren?
Ja, das ist eine gute Frage und ich finde, es ist nicht ganz eindeutig oder einfach zu beantworten, weil es eben, für das der Igel ohne Winterschlaf zu Schlag kommt, habe ich das Gefühl, das bräuchte noch relativ eine deutliche Erwärmung bei uns im Winter, weil angenommen, wenn er nicht gefüttert wird, also wenn er nicht irgendwo an Katzenfutter herkommt oder so, wird es ja trotzdem im Winter kein Futter umhaben für ihn. Also es wird wie keine Möglichkeit sein, dass er den Winterschlaf wie aussetzt. Das, denke ich, ist eher unrealistisch. Da müsste es wirklich noch deutlich wärmer werden und es müsste auch im Winter, also es dürfte nicht mehr schneien und der Boden dürfte auch nicht mehr gefrieren, weil sonst einfach die Nahrung unzugänglich ist für ihn. Also das, denke ich, eher nicht. Und es ist halt genetisch schon so festgelegt, dass sie einen Winterschlaf machen. Von dem her denke ich, sie werden das schon weiterziehen und wie schnell dass sie sich an das anpassen können, ist halt ein bisschen die Frage. Und was es nachher für Auswirkungen auf ihren Körper und Lebenserwartung hat, ist schon unklar. Aber ich denke, ohne Winterschlaf auskommen, die sie aktuell sicher nicht. Dann müsste es wirklich noch deutlich wärmer werden im Winter.
Jetzt haben Sie eben das Katzenfutter angesprochen, darum vielleicht jetzt auch gerade die Frage von allen Fragen. Darf man Wildtiere wie Igel, Vögel und Co. im Winter füttern? Wenn ja, was für Futter empfehlen Sie? Wenn nein, wieso nicht?
Genau, also das ist glaube ich so die Frage Nummer eins, die man hier bei uns auch jeden Tag x-fach beantworten darf man nicht und wie, wenn, was. Also ich fange vielleicht mal bei den Igeln an. Bei den Igeln sind wir eigentlich grundsätzlich der Meinung, dass es nicht nötig ist, die zu füttern. Weil auf den ersten Blick hat man zwar vielleicht das Gefühl, man tut dem Tier etwas Gutes, wenn man ihm etwas zu fressen gibt und so, aber wenn man es so ein bisschen tiefer anschaut, ist es halt so, dass die Tiere vor einer Futterstelle werden nachher in der Regel mehrere Igel angelockt und der Igel ist ja grundsätzlich ein Einzugänger und dadurch entsteht einerseits sozialer Stress, wenn sie dort aufeinandertreffen und vor allem halt auch Parasitenübertragung, die nachher deutlich gefördert wird, also wenn einer von denen irgendwie krank ist und irgendwelche Parasiten oder etwas hat, überträgt sich es halt relativ schnell auf die anderen. Darum tun wir es bei den Igeln grundsätzlich eigentlich nicht empfehlen und gerade jetzt im Herbst oder nachher auch Anfangs Winter ist es halt so, dass sie, wenn sie eine permanente Futterquelle haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, gehen sie gar nicht in Winterschlaf, weil sie es wie nicht nötig haben. Und dann tut man halt auch quasi wieder natürlichen Rhythmus vom Tier durcheinander bringen und zusätzlich stören. Ja. Und bei den Vögeln ist es auch etwas anders. Grundsätzlich wären die eigentlich auch darauf ausgelegt, dass die den Winter ohne Zufütterung überleben. Aber ich sage mal, viele Leute tun Vögel draussen füttern und haben Freude, wenn die Mäuseli oder die Spatzen oder so vor das Fenster kommen fressen. Also es bietet ja auch den Menschen einen Mehrwert, sage ich mal. Und dort hier ist einfach wichtig, dass man sicher darauf achtet, wenn man sie füttert, dass man sie richtig füttert. Das heisst, dass man jeden Tag putzen und auf Hygiene schaut, dass sich auch dort eben keine Krankheiten können übertragen und vor allem, dass man auch gutes Futter anbietet. Also möglichst natürliche Sachen wie Sonnenblumenkerne, Nüsse, so solche Sachen, genau, Obst zum Beispiel.
Sie haben jetzt gerade etwas Wichtiges angesprochen. Mein Arbeitskollege hat mir gerade vorhin gesagt, er hätte vor 3 Wochen Futter rein da und er wüsste nicht, wann er das nächste Mal müsse. Also in dem Fall wirklich jeden Tag und nicht einfach das Gefühl haben, ich lege jetzt mal rein und lasse das einfach dort 3 Wochen liegen.
Ja, genau. Es kommt halt ein bisschen darauf an, wie viele Vögel das dort auch fressen können. Also ich sage mal, wenn da jetzt nur 5 Vögel fressen können, muss man da auch nicht 10 Kilo Futter rein tun, das nachher über die Zeitdauer von mehreren Wochen oder so dort schimmelt. Mhm. Das ist eben nachher wieder ein Herd für Krankheitsübertragung, wo man ja eigentlich nicht will. Man will ja eigentlich, dass es das Tier gut tut und nicht, dass es ihnen schadet, in dem Sinn das Ganze. Darum ist schon wichtig, ja, dass man nur so viel Futter rein tut, wie der schlussendlich auch gefressen wird, innerhalb von einer nützlichen Frist. Das muss jetzt nicht in einem Tag sein, aber vielleicht innerhalb von 3-4 Tagen sollte es nachher schon gefressen werden. Und halt auch, dass man schaut, dass es wirklich Futterhäuser sind, wo die Vögel nicht ins Futter reinkoten können, zum Beispiel, dass sie nicht mit dem Kot in Kontakt kommen. Dass halt auch dort einfach von Krankheitsübertragung her keine Gefahren bestehen oder er muss möglichst minimiert wird.
Und kann man auch noch auf andere Art helfen? Vielleicht eben mit Nischmaterial rauslegen oder einen Blätterhaufen für die Igel stehen lassen, dass man das Laub einfach noch liegen lässt?
Genau, also eigentlich, das gilt eigentlich fast für alle Wildtiere, also jetzt für Vögel oder auch für Igel oder je nachdem auch Insekten natürlich. Grundsätzlich ist der einheimische Wildtier eigentlich damit dient, dass man möglichst naturnahe Umgebung gestaltet, dass das fährt schon bei uns daheim im privaten Garten an, dass man halt schaut, dass man nicht immer alles mega super aufräumt, sondern eben einen Laubhaufen liegen, Asthaufen stehen oder extra einen anlegt, dass man einheimische Pflanzen pflanzt, wo nachher einerseits die Insekten an den Blüten Nektar holen können, aber auch die Vögel nachher im Herbst zum Beispiel Beeren können fressen an den Büschen. Das dient eigentlich den Tieren fast am meisten, wenn man einen möglichst intakten Lebensraum bietet, wo sie eben Unterschlupf und Nahrung finden. Also das dient eigentlich mehr, als dass man sie füttert.
Also Unordnung ist des Wildtiers Freund.
Genau, das kann man ein bisschen so sagen, genau. Das ist eigentlich fast das Beste, was man machen kann. Und natürlich eben Nistkästen unterstützen das Ganze sicher noch, indem dass man eben nachher Brutmöglichkeiten anbietet. Sei es jetzt eben zum Beispiel ein Bienenhotel für Wildbienen oder auch Nistkästen für Vögel oder für Fledermäuse, je nachdem. Das tut das Ganze sicher nachher noch positiv unterstützen.
Eben im Baumarkt kann man ja so Nistkästen kaufen. Auf was sollte man sich da achten?
Grundsätzlich ist sicher wichtig bei den Nistkästen für Vögel, dass sie eine gewisse Grösse haben. Also vielfach sieht man einfach so ganz kleine, die mehr so als so eine Mischung zwischen Nistkasten für einen Vogel und ein Deko-Element sind irgendwie. Und da macht sicher Sinn, dass man sich im Internet zum Beispiel bei Vogelwart oder bei BirdLife Schweiz mal schlau macht und schaut, hey, welcher Vogel braucht eigentlich wie grossen Platz zum Nisten. Und was ich auch immer gut finde, ist, dass der Nistkasten ein Blechdach hat oder irgendeine Plastikabdeckung auf dem Dach oder so, einfach, dass er witterungsbeständiger ist. Weil wenn die nur aus Holz sind und man dann draussen irgendwo in einen Baum hängt, das Holz ist meistens nicht so hochwertig verarbeitet und der Nistkasten geht dann innerhalb von ein, zwei Jahren relativ schnell in die Brüche oder verfault. Und das Problem ist halt auch, wenn es mal einen verregneten Frühling oder Sommer gibt und der Nistkasten nicht Wasser abweisend ist oder zu wenig abweisend ist, dass halt die Jungvögel nachher unter Umständen auch ertrinken, wenn sich dann das Nistmaterial dort hier mit dem Regenwasser vollsaugt, das reinläuft. Ja.
Jetzt vielleicht noch zum Abschluss. Was sollte man auf gar keinen Fall machen, auch wenn es vielleicht eben einfach nur gut gemeint ist?
Ja, genau. Also was sicher auch ein anderes Thema ist, wo wir im Sommer vor allem viel damit konfrontiert sind, wenn es Jungtiere hat, Jungvögel überall, dass man Tiere irgendwie mit heimnimmt, weil man denkt, ah, das ist ein junges Vögel, das aus dem Nest geht ist und ich will das jetzt daheim selber füttern und grossziehen. Bitte macht das nicht, weil es schadet dem Tier nur, die Aufzucht von einem Vogel oder generell von einem Wildtier oder wenn es verwundet ist oder Tier, das braucht eine grosse Expertise. Also für einen Laien ist das nichts in dem Sinn, das erfordert auch eine Haltebewilligung vom Kanton. Also man darf das auch nicht einfach so daheim haben. Und für das Tier ist es eigentlich immer nur schädlich, wenn man es daheim behaltet und es nicht in eine professionelle Auffangstation gibt, weil es eben vielfach körperliche Schäden davon trägt. Es fährt schon beim falschen Futter an, dann wachsen die Federn nicht gut, der Vogel wird nachher nicht richtig flugfähig, das Knochenwachstum ist beeinträchtigt und vor allem gewöhnen sie sich viel zu fest an Mensch und sind nachher zahm und wenn sie zahm sind, kann man sie halt ganz schlecht bis gar nicht mehr auswildern, weil sie einfach in der Wildnis nachher viel schlechtere Überlebenschancen haben durch das.
Danke vielmals für die Auskunft und das Gespräch, Herr Schürch.
Ja, danke auch vielmals. Merci.
Hast du auch ein Vogelhäuschen, das du mit Futter füllst oder du hast Nistmaterial auslegen? Schreib es uns in die Kommentare oder an durchblick@ringier.ch. Mein Name ist Sinal Bisetti. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns und oder lasst uns 5 Sterne da. Das letzte Wort übergebe ich auch heute an Reto Scherer, der euch einen Random Fact präsentiert. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das Nationaltier von Schottland ist ein Einhorn.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.